Wir hatten jetzt schon zwei Predigten in unserer Themenreihe Wo ist Gott? Die letzte Woche war die Carla. Sie hat uns erzählt, wie wir in Fremden Gott begegnen können. Und in der ersten Woche war die Ruth dran. Und ganz ähnlich wie die Lea hat sie erzählt, Gott ist nicht fern, Gott ist ganz nah und wir dürfen nach ihm suchen. Und in meinem Kopf kommt dann manchmal die Frage, aber was ist mit den Zeiten, wo ich ihn nicht erlebe? Was ist mit den Zeiten, wo ich das Gefühl habe, mein Gebet wird nicht erhört? Um genau die soll es heute gehen. Genau das beschreibt man nämlich häufig mit dem Wort Wüste. Was stellt man sich unter Wüste vor? Ja, wenn nichts blüht, wenn alles ganz dürr und trocken ist und so ein Gefühl von Verdursten verbinde ich mit Wüste. Und als Christ bezeichnen wir damit auch oft Zeiten, wo wir Gott nicht erleben, wo wir das Gefühl haben, unsere Beziehung mit Gott blüht einfach nicht. Und deswegen heißt meine Predigt heute Gott in der Wüste, um die Frage zu beantworten, ob Gott auch da nah ist, ob er da auch so nah ist, wie die Lea erzählt hat. Und tatsächlich war ich selbst noch nie in der echten Wüste. Und ähnlich wie bei meiner Predigt im November, glaube ich, über die Berge, könnte man mich fragen, Luisa, warum predigst dann genau du über die Wüste? Aber mir geht's heute um die symbolische Bedeutung von der Wüste. Und ich kann leider erzählen, dass ich das schon erlebt habe. Und ich muss auch leider sagen, dass fast mein ganzes Jahr 2021 sich innerlich wie eine Wüste angefühlt hat. Und genau deswegen bewegt mich das Thema, über das ich heute spreche. Und ich habe es gerade gesagt, es hat sich innerlich wie eine Wüste angefühlt. Ich glaube, man kann zwei Arten von Wüsten unterscheiden. Eine äußerliche, da geht es vielleicht um Bereiche in deinem Leben, wenn du merkst, dein Job blüht nicht, der Dienst, den du in der Gemeinde tust, blüht so gar nicht. Oder du betest die ganze Zeit für was, aber das Gebet wird nicht erhört. Allgemein, alles, was du tust, trägt keine Früchte. Und genauso gibt's auch eine innerliche Wüste, glaube ich. So ein inneres Gefühl von Verdursten, von Gott antwortet nicht. Egal wie viel ich bete, egal wie viel ich Bibel lese, es spricht nicht zu mir. Er spricht nicht zu mir. Und irgendwann kommt man dann zu der Frage, woran liegt das? Warum? Warum bin ich in so einer Wüste? Und manchmal kommen wir dann zu der Antwort, ja, es muss ja an mir liegen. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, es gibt diese selbst herbeigeführten Wüstenzeiten auch. Zum Beispiel, wenn ich zu Gott sage, ich möchte da ein ganz klares Wort oder ich brauche echt eine Antwort, aber ich frage überhaupt nicht. Ich frage überhaupt nicht nach seiner Meinung. Oder ich sage, die Bibel ist echt langweilig, aber ich öffne sie überhaupt nicht. All diese Wüstenzeiten gibt's auch, glaube ich. Und manchmal ist es auch schwer zu unterscheiden, aber es gibt auch die Wüsten, wo ich euch sagen kann, daran liegt's nicht. Und es soll heute um dieses Gefühl gehen, dass ich mir denke, wenn Gott jetzt nicht spricht, dann muss ich halt noch mehr Bibel lesen. Dann muss ich noch mehr in den Gottesdienst gehen. Dann ist es noch nicht gut genug. Und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, dass es bei Gott wirklich nicht um Leistung geht. Und es geht nicht darum, dass wir uns seine Liebe oder Begegnung mit ihm verdienen können. Er begegnet uns, weil er uns liebt. Und tatsächlich glaube ich auch, dass er uns in die Wüste führt, weil er uns liebt. Und dann ist es eine Wüste, wo es wirklich nicht daran liegt, dass du nicht genug tust oder leistest, sondern Gott führt uns in die Wüste. Und wie komme ich darauf, dass Gott uns in die Wüste führt? Weil er es selber sagt. In der Bibel führt er mehrere Personen in die Wüste und er spricht darüber. Zum Beispiel sagt er in Hosea 2, Vers 16, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen. Er macht's also absichtlich. Nicht, weil er uns bestrafen will, sondern weil er weiß, dass das sehr sinnvoll sein kann, dass eine Wüste vielleicht richtig gut ist. Und ich habe euch heute ein paar Gründe mitgebracht, warum eine Wüste vielleicht sinnvoll und gut ist. Und vielleicht trifft der ein oder andere auf euer Leben zu. Der erste ist, dass eine Wüste gar nicht unbedingt schlecht ist. Denn in der Wüste, in der Bibel, wurde zum Beispiel das Volk Israel im zweiten Buch Mose aus Ägypten rausgeführt in die Wüste. Und die Ägypter haben sich richtig darauf gefreut, weil sie aus der Sklaverei befreit wurden. Gott hat sie nicht einfach so in die Wüste geführt, sondern er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Die Wüste ist also ein Ort der Befreiung, wenn man es in der Bibel anschaut. Und vielleicht will Gott dich oder mich auch aus was befreien und rausholen. Und tatsächlich, wenn ich auf mein letztes Jahr zurückschaue, dann kommt mir mindestens eine Sache, wo ich glaube, da wollte Gott, dass ich rauskomme. Da wollte er mich vielleicht rausführen. Das Zweite ist, dass ein Umweg, wie man sich die Wüste ja oft vorstellt, gar nicht unbedingt negativ ist. Wir haben als Familie einen Urlaub in Amerika gemacht und das war ein Roadtrip, sprich wir saßen sehr viel im Auto. Aber trotzdem haben wir einmal, als wir auf dem Highway waren und wir hätten echt schnell irgendwie vorankommen können, ganz bewusst eine Ausfahrt genommen und sind bewusst einen Umweg gefahren, weil wir die Route 66 sehen wollen oder wo man sagt, dass sie ist. Alle, die den Film Cars kennen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Kinder sind alle schon weg, die würden den vielleicht kennen, versteht die Analogie, aber ein Umweg ist nicht unbedingt schlecht. Nur weil wir manchmal, wenn wir auf solche Zeiten schauen, denken, das ist ein Irrweg oder das macht für uns keinen Sinn. Und wir sagen, das ist nicht die Richtung, wie wir uns vorgestellt haben, dass mit unseren Zielen, die wir uns überlegt haben, wir am schnellsten dahin kommen. Aber manchmal sehen wir rückblickend, ja, Gott hatte da schon einen ganz guten Plan. Das war wahrscheinlich besser so. Das Dritte, warum ich glaube, dass die Wüste ein ganz besonderer Ort und ein ganz besonders guter Ort ist, ist, weil er genau da zu uns spricht. Und auch da steht es in der Bibel. Nämlich dieser Vers, Hosea 2, Vers 16, den ich euch vorher vorgelesen habe, der geht weiter mit, ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Er will in der Wüste mit dem Volk Israel sprechen. Und jetzt könnte man sagen, das ist irgendwie ein bisschen paradox, weil wenn ich an meine Wüstenzeiten denke, dann habe ich da nicht unbedingt Gottes Stimme im Ohr. Vielleicht kennt ihr die Gedanken, die ihr in den Zeiten habt, die sind alle nicht so göttlich. Die können sehr negativ sein. Sehr viel Zweifel. Und ich glaube auch, dass Wüstenzeiten Zeiten sind, wo wir ganz besonders offen für die falschen Gedanken sind. Ganz besonders offen dafür, wenn der Teufel uns ein paar Lügen einflößen will. Aber ich glaube auch, dass wir ganz besonders offen für Gottes Worte sind. Denn im Hebräischen ist das Wort, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, ich kann nämlich noch kein Hebräisch, Midbar heißt Wüste und Dabar heißt Sprechen. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Mir ist nämlich aufgefallen, weil wie gesagt, ich kann kein Hebräisch, ich habe das erst nochmal nachgeschaut, dass der Google-Übersetzer was sehr Interessantes macht. Müsste eigentlich noch weitergehen. Das Interessante kommt noch. Und zwar, wenn ich Wüste eingebe und es das übersetzt ins Hebräische und ich dann auf Rückübersetzung gehe, dann sagt sprechen. Das Wort, was ich eingegeben habe, war Wüste. Es übersetzt ins Hebräische, übersetzt es zurück und das Wort, was rauskommt, ist sprechen. Kein Witz, ist nicht gefotoshoppt. Und ich finde das irgendwie ziemlich cool. Die Wüste ist ein Ort, wo Gott ganz besonders zu uns sprechen will. Gott hat Mose in die Wüste geführt, um durch einen Dornbusch zu ihm zu sprechen. Gott hat Elia in die Wüste geführt, um mit einer leisen Stimme zu ihm zu sprechen. Und ich glaube, Gott führt uns manchmal in die Wüste, um zu uns zu sprechen. Und warum dort? weil wir schon sehr schnell abgelenkt sind. Und ich glaube, ganz oft spricht Gott und wir sind abgelenkt. Aber in der Wüste ist nicht viel, was uns ablenken kann. Vielleicht nimmt also Gott dir gerade ganz bewusst ein paar Ablenkungen weg. Und vielleicht schadet das nicht. Und ich glaube, die Wüste ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir sehen das zum Beispiel bei David. David kommt in der Bibel in sehr breiter Länge vor. Und es beginnt bei ihm als Kind. Und zwar wird beschrieben, dass David als Kind zum König gesalbt wird. Es wird ihm versprochen und verheißen von Gott, David, du wirst König werden. Es passiert jetzt aber nicht, dass David sofort ins Schloss rennt und zum König gekrönt wird, sondern David geht zurück in die Wüste und ist Hirte. Und ich glaube, dass das eine Zeit von Vorbereitung war, wo Gott David ganz besonders auf seine Weise, wie er es für richtig gehalten hat, auf eine richtig krasse Berufung vorbereitet hat. Und wir können da echt was von David lernen, weil wenn ich mir vorstelle, ich warte jahrelang auf eine Verheißung, ich weiß nicht, ob ich da so tiefes Vertrauen hätte, wie er es hatte. Und es inspiriert mich voll, dass er in seiner Wüstenzeit wusste, okay, das ist eine Vorbereitung und ich halte an meiner Berufung fest. Und dann habe ich euch noch ein Foto mitgebracht, wo es um Gepäck geht. Ich habe nämlich ein bisschen Hilfe von ein paar Leuten aus der Gemeinde bekommen, die schon in der Wüste waren. Ein paar Familien waren zusammen unterwegs und mir wurde das Bild geschickt und ich musste so lachen, weil ist nicht der erste Gedanke, den ihr habt, meiner war das zumindest, Mädels, so wird es nichts. Mit dem Gepäck kommt ihr nicht durch die Wüste. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Ich hoffe, sie hatten Hilfe. Aber ich denke mir, in der Wüste ist auch eine Zeit, wo wir lernen, Gepäck zurückzulassen. Wo wir lernen, dass wir nicht mit 50 Koffern und einem riesen Rucksack rumlaufen können. Sondern ich glaube, das ist eine Zeit, wo Gott uns auch Dinge zeigt, die wir loslassen dürfen und die wir abgeben dürfen, damit unser Gepäck leicht ist und wir dann durch die Wüste kommen. Für mich sind das Aufgaben, Termine, Perfektionismus, meine eigenen Erwartungen an mich selbst, die Liste ist lang, an Dingen, wo ich mir denke, ja, die wären eigentlich ganz gut, wenn ich die mal loslassen würde. Dann wird es sich leichter laufen in der Wüste. Und genauso, in der Wüste läuft man nicht nur mit schwerem Gepäck nicht, sondern man läuft auch langsam. Keiner kommt auf die Idee, in der Wüste zu sprinten. Ich habe zumindest noch nie jemanden gesehen, der auf die Idee kommt, einen Sprint in der Wüste abzuhalten. Macht doch keinen Sinn. Und auch das ist eigentlich was Gutes. Ich tendiere dazu, mein Leben sehr voll und sehr schnell zu leben. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in dem Punkt noch echt was zu lernen habe. Aber ich glaube, eine Wüstenzeit hilft einem dabei, zu entschleunigen. Ich glaube, Gott will unser Leben manchmal entschleunigen. Und ich glaube, dass er uns in der Wüste dann zeigen will, ich habe dich nicht berufen für einen Sprint, sondern ich möchte mit dir eine schöne, lange Wanderung hinlegen. Aber dafür musst du dir deine Kräfte einteilen. Ich glaube also, dass Gott uns in die Wüste ruft, um uns vorzubereiten, damit wir dort was lernen können. Und eine letzte und wunderschöne Sache, die in der Wüste passiert, die nicht so wunderschön auf den ersten Blick ist, ist, dass man sehr durstig wird. Man hat eventuell das Gefühl zu verdursten. Zumindest ging das dem Volk Israel so. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 17, denkt das Volk, dass sie verdursten. Sie haben einfach kein Wasser mehr und sie denken sich, wir werden hier sterben, wir werden verdursten. Und dann passiert was richtig Geniales. Gott lässt aus einem Fels Wasser entspringen. Und das Volk verdurstet nicht. Aber Wasser ist für uns privilegiert, wie wir sind, was so normal ist. Und wenn ich immer Wasser zur Verfügung habe, dann vergesse ich eventuell, wie sehr ich Wasser brauche. Und in der Wüste verstehe ich, dass ich abhängig bin von Wasser. Und genauso kann es vielleicht mit Gott sein. Vielleicht bist du oder warst du an einem Punkt in deinem Leben, wo du keinen Durst hattest, wo du dich nicht nach mehr mit Gott gesehnt hast, wo du gesagt hast, ich bin nicht durstig nach dir, Gott. Und dann ist eine Wüstenzeit genau die Zeit im Leben, wo man versteht, ich brauche Gott so sehr und man richtigen Durst wieder nach Gott bekommt. Und ich glaube, dann passiert, was die Lea uns erzählt hat. Sie hatte Durst und sie hat gesagt, Gott, ich habe richtig eine Sehnsucht nach dir. Und dann gibt sie hier vorne so ein cooles Zeugnis. Gott ruft uns also manchmal in die Wüste. Er führt uns in die Wüste, weil es sinnvoll ist, weil sie gut ist. Und ich glaube, er will damit unser Glauben, unser Vertrauen und unseren Durst nach ihm stärken. Und jetzt ist es wichtig, wie gehen wir mit der Wüste um? Und da ist Jesus uns ein Vorbild. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, verbringt Jesus nämlich selbst eine Zeit in der Wüste. Und so wie ich es vorher schon gesagt habe, Wüsten sind ja eine Zeit, wo man eben auch echt offen für viel Negatives ist. Und genauso geht es Jesus auch. Er wird nämlich vom Teufel mehrmals herausgefordert. Er wird von ihm versucht. Und einmal fordert der Teufel Jesus heraus, er könnte doch seinen Hunger beenden. Er könnte es sich doch selbst so viel leichter machen. Beim zweiten Mal bietet er ihm Macht. Macht über Länder der Erde. Und als drittes fordert er ihn heraus, sein Vertrauen in Gott auf die Probe zu stellen. Und dabei zitiert der Teufel sogar selbst die Bibel. Und Jesus reagiert auf eine ganz besonnene und vorbildhafte Weise, erstaunlicherweise. Und er zitiert selber die Bibel. Er setzt dem Teufel biblische Wahrheiten gegenüber. Und ich nehme daraus wirklich mit, in Zeiten, wo ich denke, Gott spricht nicht, ich habe die Bibel, wo er zu mir spricht. Das ist ein Buch, ein komplettes Buch mit Worten, die Gott an dich und mich gerichtet hat. Und daran können wir uns festhalten. Darin können wir gewurzelt sein, auch in Zeiten der Wüste. Gott führt uns in die Wüste und es ist entscheidend, wie wir damit umgehen. Wir können sauer sein und ihn anklagen, verzweifeln, frustriert sein. Oder wir können an seinem Wort festhalten, wir können an seinen Verheißungen festhalten, so wie David. Und wir können uns darüber freuen, dass Gott unseren Charakter schleifen will. Wir können uns darüber freuen, dass er in der Wüste zu uns sprechen will, dass er einen Plan mit dieser Wüste hat. Und trotzdem, auch wenn ich glaube, dass die Wüste einen Sinn hat und sie gut ist, fühlt sich nicht immer gut an. Und es ist trotzdem echt schwierig. Und warum? Weil wir glauben, Gott ist nicht da. Vielleicht glauben wir, Gott hat uns in die Wüste geführt. Aber vielleicht glauben wir darüber hinaus, dass er nicht da ist. Auf die Frage, wo ist Gott, würde man vielleicht nicht primär antworten, gerade bei mir in der Wüste. Und deswegen ist mein Predigttitel vielleicht auch ein bisschen paradox. Aber ich möchte genau diese Wahrheit über unsere Wüstenzeiten aussprechen. Gott ist in der Wüste. Und auch das sehen wir in der Bibel. Nachdem Gott das Volk Israel nämlich rausgeführt hat in die Wüste, lässt er sie dort nicht alleine, sondern wir dürfen da lesen, tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Eine Wolken- und eine Feuersäule. Die Wolken- und die Feuersäule steht für die sichtbare und erlebbare Präsenz und Herrlichkeit Gottes. Und das erlebt das Volk Israel in der Wüste. Und nicht nur tagsüber ist sie da, sondern nachts auch. Und genauso will ich uns das zusprechen, dass Gott mit uns in der Wüste ist, dass er in der Wüste ist und uns führt, uns durch die Wüste führt ins verheißene Land. Und Gott verspricht uns nicht, dass wenn wir Christen sind, dass alles easy peasy ist und dass nie Wüstenzeiten kommen. Falls du vielleicht das erste Mal heute hier bist und dir denkst, sehr schön, ist alles so happy clappy vielleicht manchmal im Glauben, ist es auch nicht. Wir sind da auch ganz ehrlich. Wir sind ganz ehrlich, es ist nicht immer leicht. Und davon erzähle ich heute, dass es nicht immer leicht ist und dass Wüstenzeiten kommen. Aber ich glaube fest daran, dass Gott in der Wüste ist. Und auch da habe ich euch nochmal ein Foto mitgebracht. Ganz klein seht ihr da ein Lager in der Wüste. Das ist der gleiche Familienurlaub von ein paar Gablern. Und in diesem Lager haben sie mit einem Beamer, klassisch, was man halt in der Wüste macht, Lobpreistexte an eine Autotür gebeamt und haben in der Wüste Lobpreis gemacht. Sie haben über der Wüste proklamiert, Gott, du bist groß und du wirkst hier und du bist hier. Und ich finde das ein richtig cooles Bild für mein Leben, dass ich mir denke, in genau diesen Wüstenzeiten will ich glauben und vertrauen und das im Lobpreis aussingen, dass Gott da ist. Und wir singen später ein Lied, das heißt Waymaker. Und da gibt's einen Abschnitt in dem Lied, der heißt, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Also, auch wenn ich's nicht sehe, du bist am Wirken. Auch wenn ich's nicht spüre, du bist am Wirken. Und wenn wir das später singen, dann will ich dich und mich ermutigen, das mit tiefem Glauben und Vertrauen auszusingen und das eventuell über eine Zeit in deinem Leben zu proklamieren, einen Bereich in deinem Leben, wo gerade Wüste herrscht und zu sagen, Gott, du bist in der Wüste, du versprichst mir, du bist in der Wüste, ich glaube, du bist in der Wüste mit mir. Und die Lea hatte vor kurzem noch einen Eindruck für mich und jetzt darf sie gleich nochmal nach vorne kommen, weil den Eindruck, den sie für mich hatte, der hat nicht nur perfekt zu unserer Predigt heute gepasst, sondern ich dachte mir, der ist auch nicht nur für mich, sondern der ist für euch alle.
Gott ist deine Oase. Ich hatte das richtig schöne Bild von einer Oase mit einer saftig grünen Palme und einem Teich, der türkis geglitzert hat. Und was ich euch sagen will, ist, du darfst dort Pause machen. Du darfst dich dort ausruhen. Gott ist die Palme, die dir Schatten gibt und das Wasser, das dich erfrischt. Er möchte deine Seele erfrischen. Er ist deine Oase mitten in der Wüste.
Amen. Ja. Oasen sind ja was Wunderschönes. Die sind ein richtiges Naturwunder. Und eine Oase ist aber nur deswegen ein Wunder, weil sie in der Wüste ist. Eine Oase macht nur in der Wüste Sinn. Und es ist richtig cool, dass die Lea uns zuspricht, in der Wüste ist Gott unsere Oase. Und Jesus sagt selbst, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und das passt perfekt zu diesem Bild von der Wüste. Und wir haben ja vorher gehört, Gott ist in der Wüste. Und wenn Gott die lebendiges Wasser ist, die Quelle lebendigen Wassers und er in der Wüste ist, dann muss ja auch in der Wüste seiner Quelle Leben entspringen. Das bedeutet, auch die Wüste trägt Blüte. Und auch das ist ein richtiges Naturspektakel. Ihr seht da ein Bild. Man kann sich's kaum vorstellen, aber das ist eine Wüste, in der es geregnet hat, logischerweise. Und in der Bibel gibt es ein Versprechen, eine Verheißung. Und die heißt, die Wüste wird wieder blühen. Und auch dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das hat die hochtalentierte Ilona entworfen. Ihr könnt euch bei ihr bedanken später. Und sie hat da einen Bibelvers zitiert in Jesaja 35, Vers 2. Ich lese es euch erst auf Englisch vor. The desert will bloom with flowers. It will be very glad and shout for joy. Auf Deutsch, die Wüste wird mit Blumen blühen. Sie wird sich freuen und vor Freude jubeln. In einem Bereich in meinem Leben habe ich das erlebt im letzten Jahr. Ich bin in Agape aufgewachsen und es war schon immer so, dass meine Altersgruppe nicht die primär vertretene Altersgruppe war, besonders Mädchen. Und es war aber in den letzten Jahren so, dass ich echt gesagt habe, ich habe quasi niemanden in meinem Alter. Und es war wirklich eine Wüste, wo ich sauer auf Gott war. Und wo ich richtig enttäuscht und frustriert war und wo ich fast die Hoffnung aufgegeben habe. Und ich gesagt habe, okay Gott, dann, keine Ahnung, dann willst du mir keine Freunde in der Gemeinde geben, dann willst du mir keine christlichen Freunde geben, dann ist es wohl nicht dein Plan. Und im letzten Jahr ist was Krasses passiert. Wenn ich zurückschaue auf Anfang des Jahres 2021, dann ist niemand von denen, die heute alle da drüben sitzen, lauter tolle und wunderschöne Menschen, war da oder wir waren befreundet. Es ist total krass. Ich habe mit Leuten Silvester dieses Jahr gefeiert, wo ich keinen davon vor einem Jahr als Freund hätte bezeichnen können, noch sie vielleicht gekannt habe. Und genau in einem Jahr, wo ich sagen würde, das war innerlich teilweise echt eine Wüste und ich dachte, ich verdurste, habe ich in einem so wichtigen Bereich in meinem Leben eine richtige Blütezeit sehen dürfen. Und das ist schon ein richtig cooles Zeugnis. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, die noch nicht blühen. Zweifel, Gedanken, die noch nicht blühen. Und die gibt's in eurem Leben bestimmt auch. Aber ich glaube und ich vertraue, dass die Verheißung wahr ist, die Wüste wird wieder blühen. Und deswegen habe ich auch mal wieder eine kleine Merkhilfe für euch dabei. Ich liebe das nämlich auch, ihr habt es vielleicht schon vor euch gesehen. Dieses Bild, was ich euch hier gezeigt habe, das habe ich in klein als Sticker für euch ausgedruckt. Und ihr dürft die mitnehmen, ihr dürft sie verschenken, ihr dürft sie verteilen und ihr dürft sie auch bei euch daheim irgendwo hinkleben, weil das eine Verheißung ist, die ich über deinem und meinem Leben aussprechen will und an die ich mich immer wieder erinnern möchte. Gott sagt, die Wüste wird wieder blühen. Und so wie die Lea gesagt hat, wir dürfen für Begegnungen beten und sie hat es erlebt. Und wir dürfen uns daran festhalten, dass das ein Versprechen und eine Verheißung ist. Ich will jetzt noch mit 4 Ermutigungen abschließen, um euch das nochmal so schön zusammenzufassen, was ich euch heute so erzählt habe. Und die 4 könnt ihr mitnehmen in euren Alltag. Das erste ist, Gott führt uns in die Wüste. Frag ihn, warum? Gott, was willst du mir zeigen oder sagen? Weil ich glaube, wenn du durch die Wüste durchgegangen bist, dann ist dein Glaube tiefer, dein Vertrauen größer und dein Durst nach Gott stärker als je zuvor. Das zweite ist, Gott lässt uns dort nicht alleine. Gott ist in der Wüste. Auf die Frage, wo ist Gott, können wir antworten, auch in der Wüste. Und singt es im Lobpreis bewusst aus, auch über die Zeiten, wo ihr es gerade nicht seht und nicht spürt. Das dritte, Gott ist unsere Oase in der Wüste. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens mein Gebet verändere. Von Gott, hol mich raus aus der Wüste, hin zu Gott, sei du die Oase in meiner Wüste. Und das vierte, die Wüste wird wieder blühen. So wie David auf Gottes Verheißungen vertraut hat, auch wenn er es noch nicht gesehen hat, so dürfen wir glauben und vertrauen, dass die Verheißung wahr ist, Die Wüste wird wieder blühen. Und lasst uns das jetzt wirklich gleich im Lobpreis aussprechen und über unserem Leben proklamieren. Und ich will noch kurz für uns beten. Gott, danke, dass du uns in die Wüste führst. Ich bete, dass du uns zeigst, warum du uns in die Wüste geführt hast, was gerade der Sinn dahinter ist. Und zeig uns auch, lass uns spüren, dass du in der Wüste bei uns bist. Dass du uns nicht alleine lässt. Und Gott, ich bete, dass du unsere innere Oase bist, bei der wir auftanken können, die uns erfrischt und die uns Kraft gibt, weiter durch die Wüste zu gehen. Und Jesus, ich lege dir aber auch jeden Bereich in unserem Leben hin, wo es noch nicht blüht und wo wir in der Wüste sind. Und ich spreche deine Verheißung über unserem Leben aus. Die Wüste wird wieder blühen. Und ich bete, Gott, lass die Wüste in unserem Leben wieder blühen. Amen.